Letzten Sonntag habe ich gepredigt über Gottes treue Liebe. Zunächst zum Volk Israel und dann auch zu uns. Gott liebt uns und er ist barmherzig. Auch Menschen gegenüber, die hin und wieder nicht das tun, was er gerne will. Und ich behaupte sogar, Menschen gegenüber, die ständig nicht das tun, was er will. Gottes Güte und Barmherzigkeit kommt immer dann zur Anwendung, wenn in unserem Herzen auch nur ein Fünkchen Glaube ist und in unserem Mund ein kleines, schlichtes Bekenntnis zu Jesus. Herr Jesus, ja, ich glaube an dich. Mit Gottes Barmherzigkeit und unserer Unvollkommenheit haben wir uns jetzt in 5 Predigten und 11 Kapiteln des Römerbriefs immer wieder mit anderen Schwerpunkten unterhalten und beschäftigt. Paulus beginnt mit dieser Barmherzigkeit Gottes nun auch im letzten großen Abschnitt. Das sind die Kapitel 12 bis 16 im Römerbrief. Er beginnt da mit Gottes Barmherzigkeit. Und wir kommen damit zur letzten Predigt dieser Predigtreihe. Die letzten Kapitel des Römerbriefs sind da ganz praktisch. Und es steckt viel drin. Ihr merkt das schon, wenn ihr auf den ausliegenden Blättern am Anfang meine Gliederung seht. Da gibt es mehr als nur 1, 2, 3, 4 Punkte. Ganz viele Punkte. Also ihr merkt, wir werden jetzt nicht dreimal so lang predigen und nachdenken darüber wie sonst, sondern wir werden einen Tiefflug durch die letzten Kapitel machen und alle Punkte nur ein Stück weit beherzigen und nur ein Stück weit betrachten. Die letzten Kapitel des Römerbriefs sind ganz praktisch und deswegen habe ich es auch mal überschrieben mit Christsein praktisch. Nachdem Paulus 11 Kapitel lang theoretisches Christsein gepredigt und verkündigt hat, nicht trocken, aber theoretisch, da ging es um unsere Einstellung zu Gott, unsere Einstellung zu dem anderen, unsere Einstellung zum Gesetz, unsere Einstellung zur Sünde, das war alles mehr theoretisch. Und wem da ein bisschen so die Praxis gefehlt hat, wie man das jetzt anwenden kann, der ist in den Kapiteln, die heute kommen, genau richtig. Das ändert sich also jetzt ab Kapitel 12. Von mehr den theoretischen Grundlagen auf der einen Seite kommt Paulus nun auf der anderen Seite zur praktischen Anwendung für den einzelnen Christen und auch für die ganze Gemeinde. Da finden sich also ganz viele To-Dos und To-Don'ts in diesen Kapiteln. Also egal, wo man in den letzten Kapiteln des Römerbriefs reinschaut, die Wahrscheinlichkeit, auf irgendetwas zu treffen, was man tun soll, also eine Aufforderung oder ein Verbot, also die Bitte darum, etwas nicht zu tun, die ist sehr groß, weil fast in jedem Vers eine Aufforderung steckt. Es gibt ja Christen, die mögen solche Aufzählungen und Listen von Dingen, die man unbedingt tun soll oder anderen Dingen, die man unbedingt lassen soll. Paulus gibt aber diesen Kapiteln mit den meisten Aufforderungen aber einen ganz anderen Fokus, eine andere Richtung, indem er den Vers 1 von Römer 12 als Überschrift über diese Kapitel schreibt, sozusagen. Und ich habe das mal genannt mit Opfere dich selbst, das Motto quasi der vor uns liegenden Kapitel, Opfere dich selbst. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes fordert Paulus uns, denen diese Barmherzigkeit gilt, zum Opfern auf. Wie schon in den bisherigen Texten aus dem Römerbrief hat Paulus in Vers 1 diese Überschrift gegeben, weil Gott so barmherzig ist, schreibt er, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das Motto für die restlichen Kapitel des Römerbriefs: bringe dich selbst als Opfer dar. Euer ganzes Leben soll ein Opfer sein, an dem Gott Freude hat, weil Gott zu euch barmherzig ist. Wörtlich heißt es, bringt eure Körper dar als lebendiges Opfer. Im Christsein geht es also nicht mehr darum, tote Dinge zu opfern, geschlachtete Tiere, irgendwelche Gegenstände, ein Brot, ein irgendwas, irgendwas, was mir wertvoll ist an meinen materiellen Gütern. Es geht auch nicht darum, dass Christen möglichst andere Christen als Opfer bringen sollten, indem sie ihnen irgendwas vorschreiben. Im Christsein geht es zuallererst um mein persönliches Opfer. Es geht um mein und dein Leben, dass Paulus sich wünscht, dass wir es als Opfer darbringen. Hintergrund dieses Bildes vom Opfer sind die jüdischen Opferzeremonien. Da gab es zum Beispiel beim jüdischen Opfergottesdienst ein Brand- und ein Ganzopfer. Es gab manche Opfer, da wurden Tiere geschlachtet und ein Teil durfte nachher entweder von allen oder zumindest von den Priestern verzehrt werden und nur ein Teil wurde in Rauch aufgehen gelassen. Es gab aber auch sogenannte Ganzopfer. Da wurde alles mit Haut und Haaren verbrannt und vernichtet, damit es ganz Gott gehört. Paulus fügt hier eigentlich etwas Entscheidendes an. Er spricht hier von einem lebendigen Opfer. Und das gab es garantiert im Alten Testament nicht. Niemand wurde lebendig geopfert. Das ist also ein neuer Gedanke, den Paulus hier aufbringt. Ein lebendiges Opfer von Menschen. Gottesdienst und Opfern fangen bei Gott, bei mir und bei dir selbst an. Es geht um mich, um meinen eigenen Glauben, um mein eigenes Leben, um mein eigenes Handeln. Es geht um mein Opfer und mein Leben für Jesus. Beurteile und opfere darum dein Leben und nicht das Leben anderer. Dazu bringt Paulus im Folgenden ganz viele Beispiele, die ich mal in 5 Themen aufgegliedert habe, in 5 Opfer sozusagen, die wir ihm bringen können, die wir Gott bringen können. Erstes Opfer: Lass dein Denken verändern. Es ist ja nicht immer so einfach, sein Denken aufzugeben. Gerade das Denken, was ich mitgebracht habe ins Christsein. Unabhängig davon, ob ich jetzt aus der Welt, wie man so sagt, komme oder ob ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Ich bringe ja eine Prägung mit. Und Paulus schreibt diesen Brief ja an Judenchristen, also an fromme Leute, und an Heidenchristen, also an Menschen, die aus der säkularen Welt zum Glauben gekommen waren. Und wenn ich ihn richtig verstehe, dann fordert er beide zum Umdenken auf. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich in meiner ersten Predigt über den Römerbrief vor 2 Monaten euch gebeten habe, doch in den nächsten Wochen, während wir den Römerbrief lesen und betrachten, einmal zu vergessen, was ihr bisher über das Christsein und über das Evangelium gedacht habt. Der Gedanke war dabei, sich ganz neu von Paulus nochmal erklären zu lassen, was Christsein eigentlich ist. Darum gingen die letzten Predigten. Worum geht es jetzt eigentlich? Was ist das Entscheidende, was uns Paulus eigentlich vermitteln wollte? Weswegen brauchen wir ein neues Denken? Paulus wünscht sich ein neues Denken, weil ohne neues Denken wir automatisch in den alten Fahrrinnen sind. Es ist ganz schwierig, Gottes Weg zu erkennen, Gottes Willen zu erkennen, wenn ich automatisch sofort eine Antwort aus meinem bisherigen Leben habe oder von meinen Eltern oder von meiner Tradition, wo ich herkomme. Also es ist ja nicht so, dass nur der atheistische Kommunist oder ein rechtsradikaler Kapitalist ein falsches Denken mit in ihr neues Leben als Christ gebracht hätten. Auch in christlichen Kreisen gibt es ja manchmal fragwürdige Gedanken und Lehren, die wir auch mitgebracht haben, möglicherweise. Durch einen erneuerten Sinn oder wie es in der Neues Leben-Übersetzung steht, durch eine veränderte Denkweise sind Christen in der Lage zu erkennen, was Gott will. Dem könnte man jetzt einfach entgegenhalten und könnte sagen, ja Paulus, wieso brauche ich ein neues Denken? Ich habe das, was geschrieben steht. Ist doch alles so klar, was in der Bibel ist. Da steht es und mache ich es einfach so und gut ist. Aber das will Paulus nicht. Und in den Kapiteln danach, vor allem in Kapitel 14 des Römerbriefs, wird sehr deutlich, dass er gerade das nicht will, weil er nämlich eine große Freiheit verkündet von dem, was die Judenchristen aus dem Gesetz gelesen haben und wo sie es einfach tun wollten und für alle als gültig erklären wollten, nur weil es geschrieben stand. Paulus wünscht sich ein neues Denken, weil es nicht immer so einfach ist mit dem, was geschrieben steht. Weil das, was geschrieben steht, in eine bestimmte Situation geschrieben wurde Und deswegen braucht es ein verändertes Denken, einen neuen Geist, um zu wissen, was Gottes Wille denn jetzt ist. Paulus ist da ganz dreist. Also es ist wirklich der Hammer. In drei Stichworten schreibt er, was Gottes Wille ist. Also ich könnte da 20 Predigten drüber halten, was Gottes Wille ist. Er sagt drei Stichworte. Gott will, was gut ist, was ihn freut und was als vollkommen gilt. Und natürlich muss ich ein bisschen meinen Grips anstrengen und ein bisschen drüber nachdenken, wenn ich wissen will, was jetzt gut ist und was Gott freut und was als vollkommen gilt. Und es reicht eben nicht, einfach zu tun, was ich schon immer getan habe und was ich schon immer für richtig hielt oder was schon immer in der Bibel stand. Es reicht nicht. Mehr. Ich muss noch viel mehr tun und ich sollte noch viel mehr Sachen lassen, als das, was geschrieben steht. Nämlich das tun und lassen, was in der individuellen Situation Gott von mir wünscht und fordert. Deswegen braucht es keinen Katalog von Geboten, sondern ein völlig neues Denken und Gottes Geist, der mir in meinem neuen Denken hilft, mich zu orientieren, damit ich nicht völlig willkürlich mache, was ich will. Dazu passt auch Vers 3. Paulus ermahnt darin, den Fokus des neuen Denkens auf mich selbst zu richten. Das heißt, das, was mir mit meinem neuen Denken und mit Hilfe von Gottes Geist wichtig wird, gilt zuerst einmal für mich. Und es gilt nicht automatisch für die ganze Gemeinde. Und es gilt nicht automatisch für die weltweite Christenheit. Wir haben ja hier bei uns keine Glaubenskongregation, die festlegt, was alle Christen glauben müssten. Gottes Geist und Gottes Wort sprechen zuerst mal zu uns. Und mit unserem veränderten neuen Denken, meint Paulus, da können wir es auch erfassen, was Gottes Wille für unsere Situation ist. Aber wie wird es jetzt konkret? Dazu kommen jetzt die nächsten vier Opfer. Das zweite Opfer neben dem neuen Denken ist nämlich die Gemeinde. Wir brauchen eine Gemeinde. Neulich gab es mal so eine Veröffentlichung des Bundesfreievangelischer Gemeinden oder vor einem Jahr schon zum Thema Schriftverständnis. Da haben sie das Auslegungsgemeinschaft genannt. Wir brauchen die Gemeinschaft von anderen Christen, damit unser erneuertes Denken nicht sich völlig verselbstständigt und in irgendeine komische Richtung abdriftet. Wir brauchen Gemeinde. Zweites Opfer, diene der Gemeinde. Ab Vers 4 von Kapitel 12 bringt Paulus das Beispiel von Körper und Körperteilen. Nachdem es in der Überschrift und beim ersten Opfer also um uns selbst ging, kommt Paulus nun auf die Auswirkungen auf andere. Wir brauchen einander. Das heißt, der andere braucht dich. Es geht darum, dass wir Teil der weltweiten Christenheit sind und genauso Teil der örtlichen Gemeinde. Innerhalb des Körpers ist jedes Körperteil ganz wichtig und an ganz unterschiedlichen Stellen wird es gebraucht. Wer sich der weltweiten und der örtlichen Gemeinde entzieht, der verweigert Gott ein Opfer. Ein Opfer, das er zu bringen hat in seiner Rolle in der Gemeinde. Nach diesen Beispielen des Körpers, was sich übrigens noch ausführlicher im 1. Korintherbrief Kapitel 12 findet, da folgen eine ganze Reihe von Aufforderungen fürs Gemeindeleben, die ich natürlich nur kurz zusammenfasse. Es geht da um aufrichtige Liebe und Zuneigung. Es geht um Erfüllung von Gottes Geist und Leitung durch Gottes Geist. Es geht um Geduld und Gebet. Es geht um Gastfreundschaft, um seelsorgerlichen Beistand und um ein friedliches Miteinander. Ihr merkt, ich fliege da nur mal so drüber. Bei all diesen Aufforderungen geht es jetzt um den anderen. Also in dem, was mir Gott sagt und was ich von Gott erkennen will, geht es um mich und ich kann das nicht automatisch auf andere übertragen. Aber wenn es darum geht, mich in der Gemeinde einzubringen, dann geht es gerade und genau um andere. Es gibt ja 1000 gute Gründe, warum man mal eine Zeit lang nicht mehr zu einer Gemeinde gehen sollte. Verletzungen, irgendwelche komischen Leute, die man da sieht oder irgendwas, was einem gerade mal nicht so gefällt oder weil die Gottesdienstzeit nicht die richtige ist, ich weiß nicht. Paulus wusste das auch und deswegen spricht er in seiner Überschrift vom Opfer. Um das mal deutlich zu sagen, der Gedanke, dass man zum Körper von Jesus, also zu einer Gemeinde gehört, weil man sich da wohlfühlt, weil es einen schönen Gottesdienst gibt, weil ich meine weil ich meine Bedürfnisse gestillt bekommt und weil meine Kinder da gut versorgt sind. Die sind vielleicht ganz nett, aber diese Gedanken sind für Paulus maximal weit weg. Du darfst dich wohlfühlen, der Gottesdienst darf dir gefallen, du darfst hier auftanken und genießen, du sollst deine Bedürfnisse gestillt bekommen, aber der Grund, warum du hier bist, sind die anderen. Der Grund, warum du hier in dieser Reihe sitzt, ist, weil Gott dich hier gebrauchen möchte als Wohltat für die jeweils anderen. Dein Platz in Gottes Gemeinde zu finden und dich dort einzubringen, das kann manchmal ein echtes Opfer sein. Aber ich glaube, Paulus und Gott würden sich über dieses Opfer sehr freuen, den Platz in der Gemeinde zu finden zum Wohl der anderen, nicht zu deinem Wohl in erster Linie. Das dritte Opfer, von dem ich sprechen möchte, ordne dich der staatlichen Ordnung unter. Nachdem wir zuerst mal die Gemeinschaft im Kleinen, die Gemeinde betrachtet haben, geht Paulus nun weiter in die große Gesellschaft, die staatliche Ordnung. Von einer Gemeinde, kleine Form von dem Zusammensein, wo es darauf ankommt, den eigenen Platz zu finden, geht es darum, den eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden. Damals übrigens eine ganz besondere Rolle, weil die Christen, anders als wir heute, hatten keinen Rechtsstaat, in dem sie lebten, wo es völlig selbstverständlich war, sich an alle Gebote zu halten. Also im Römischen Reich, und die Christen, an denen Paulus schrieb, waren ja gerade in Rom, die konnten sich nicht darauf verlassen, dass das Recht immer zu ihrem Wohl ausgelegt wird und dass man automatisch als unschuldig gilt, wenn nicht das Gegenteil bewiesen ist. Die Christen gerieten eigentlich immer und ständig in Konflikt. Mal wurde ihnen vorgeworfen, dass sie Menschenblut trinken würden beim Abendmahl. Mal wurde ihnen vorgeworfen, dass sie nicht bereit sind, den römischen Göttern, wenn es irgendeine Veranstaltung gab, zu zollen oder gar sich vor dem Kaiser zu verneigen. Mal hat irgendeiner irgendwas gedacht oder gehört, was Christen so machen. Und schon standen wieder Beamte oder Soldaten da und verhafteten die Christen. Christenverfolgung. Nicht in jedem Jahr, nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort im Römischen Reich, aber immer und überall mal wieder. Ein römischer Beamter oder Soldat fand, wenn er wollte, immer einen Grund, um jemanden anzuklagen, wenn er einen suchte. Das war damals so, wie heute in manchen Ländern, wo Christen verfolgt werden. Wir haben vor 2 Wochen darüber im Gottesdienst gehört. Und in diese Situation hinein wünscht sich Paulus, dass sich die Christen dem Staat unterordnen. Also ich habe schon manchmal Schwierigkeiten, mich dem Staat unterzuordnen, wenn ich so eine komische Geschwindigkeitsbegrenzung sehe, die völlig uneinleuchtend an einer Stelle steht, wo sie nicht hingehört, meiner Meinung nach. Also gestern bin ich wieder in Hagen geblitzt worden, da haben sie so eine schöne Tempo-30-Zone auf einer vierspurigen Straße, nur 200 Meter lang und das kommt schon mal vor. Es ist trotzdem falsch, wenn ich da zu schnell fahre, keine Frage. Aber warum steht das Schild da eigentlich? Ich habe schon mal überlegt, ob man das heimlich mal abmontieren sollte oder so. Ja, mache ich natürlich nicht. Also der Knackpunkt ist, auch uneinsichtige Gesetze gilt es zu befolgen. Weil möglicherweise gibt es ja einen Grund. Und selbst wenn es keinen für mich logischen Grund gibt, will niemand von uns, dass unsere Gesellschaft in Anarchie untergeht. Es braucht staatliche Ordnung. Und deswegen fordert Paulus selbst von den Christen in Rom, die noch größere Schwierigkeiten hatten als ich mit der Straßenverkehrsordnung, die weitaus größere Schwierigkeiten hatten, deren Leben bedroht war. Von ihnen fordert er, sich der staatlichen Ordnung unterzuordnen. Das ist ein echtes Opfer. Das ist für mich auch ein Opfer, aber bei Weitem nicht so groß, wie das für die Christen damals war. Und wenn Paulus das an die Christen damals schrieb, dann will ich mir doch überlegen, welches Opfer denn ich bereit bin zu bringen, damit ich mich weiter hier in der Demokratie wohlfühlen und entfalten kann und damit sich auch andere in unserer Demokratie wohlfühlen und entfalten können. Also uns der staatlichen Ordnung unterzuordnen, ordnen, solange das halbwegs mit unserem Gewissen vereinbar ist, das ist das dritte Opfer, was Paulus sich von uns wünscht. Es geht aber noch weiter, wir kommen zum vierten Opfer. Erfülle Gottes Gesetz durch göttliche Liebe. Und das wird jetzt ein bisschen interessant, weil damit kommt Paulus zu dem Punkt, wo er das praktisch anwendet, was in den Kapiteln davor er alles über das Gesetz und das Verhältnis zwischen Christ und Gesetz geschrieben hat. Also in den Mosebüchern steht, dass das Gesetz von Mose aufgeschrieben wurde für Israel und dass sie sich daran zu halten haben. Also ganz ähnlich wie die staatliche Ordnung für die Christen in Rom und für die Menschen in Rom, nur mit dem Unterschied, dass dieses Gesetz von Gott kam, also höchste Autorität hatte und noch dazu auch religiöse Bedeutung hatte, weil es vermischt sich in diesem Gesetz nämlich religiöse Anordnungen und staatlich-rechtliche Anordnungen. Wegen der jüdisch geprägten Christen nimmt Paulus in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefs immer wieder Bezug auf dieses Gesetz und er zitiert ohne Ende Stellen aus dem Alten Testament. Da verwundert es nicht, dass Paulus auch bei der praktischen Anwendung nochmal aufs Gesetz kommt. Nachdem Paulus in Kapitel 7 von der Freiheit des Gesetzes gesprochen hatte, die Christen haben, geht es in Kapitel 13, Vers 8, da könnt ihr mal nachschauen, wer auf den Blättern mitlesen mag, da geht es in Kapitel 13, Vers 8 um die Erfüllung des Gesetzes. Was meint denn jetzt Erfüllung des Gesetzes, wenn wir vorhin gesehen haben, bei der Überschrift und am Anfang, dass es eigentlich darum geht, mein Leben als Opfer zu geben und mein Denken erneuern zu lassen? Also meint Erfüllung dann, oder meint Paulus mit dem Wort Erfüllung, dass es darum geht, jetzt für Christen besonders eng und besonders treu das Gesetz einzuhalten und jedes Gebot so lange herumzudrehen und zu beachten, bis es wirklich möglichst genau erfüllt ist? Ich glaube, mit Paulus meint mit dem Erfüllen eine übergeordnete Kategorie. Ich glaube, er meint eben gerade nicht, jedes einzelne Gebot umzusetzen, damit es ja auch erfüllt ist. Ich glaube, in einer tieferen Ebene liegt etwas unter dem Gesetz. Nämlich ein tieferer Wille Gottes, der mit der Liebe zusammenhängt. So schreibt Paulus in den Versen 8 bis 10 von Kapitel 13, bleibt niemand etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind, wie auch alle anderen Gebote, in diesem einen Gebot zusammengefasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu, deshalb ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also um das Gesetz erfüllen, muss ich nicht eine bestimmte Anzahl von Geboten anhalten. Also wenn überhaupt, müsste ich ja alle einhalten. Aber um das Gesetz zu erfüllen, schreibt Paulus, ist etwas weitaus Wichtigeres zu beachten, nämlich die Liebe. Paulus meint also, das Gesetz erfüllt man gerade nicht, indem ich einen Katalog von Dingen befolge, sondern indem ich mich auf Gottes Liebe ausrichte und dieser Liebe gehorche und der dafür bedingungslos gehorche. Das erklärt dann auch zum Beispiel, warum Jesus davon sprach, dass er ein neues Gebot verkündet, nämlich die Liebe. Oder Johannes in seinem ersten Brief schreibt, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Was Paulus hier schreibt, tut uns zwar vom Gesetz befreien, aber gleichzeitig einen viel stärkeren Maßstab anlegen, weil es eben nicht reicht, einen Katalog von Gesetzen zu befolgen, sondern ich muss viel mehr danach fragen, was denn die Liebe gebietet. Meine Liebe zu Gott und Gottes Liebe zum anderen. Gemeint ist in diesen Stellen nicht eine freundschaftliche Liebe oder Zuneigung und schon gar nicht sexuelle Lust, sondern gemeint ist diese höhere göttliche Liebe, die Gott allen Menschen entgegenbringt. Und Paulus wünscht sich hier nichts sehnlicher, als dass wir diese Liebe, die Gott uns entgegenbringt, die uns liebt, obwohl wir nicht vollkommen sind, dass wir diese Liebe im Leben auf andere anwenden. Wenn ich also Gottes Gesetz erfüllen möchte, dann muss ich danach fragen, was meine Liebe zu Gott und Gottes Liebe zum Nächsten gebietet. Und erst in zweiter Linie oder erst nebenbei, was irgendwo geschrieben steht. Was geschrieben steht, dient uns zur Orientierung, um daraus zu lernen. Zum Beispiel in Kapitel 15, Vers 4, am Ende seines Briefes, schreibt Paulus von dieser Orientierung, die die Schriften uns geben. Es dient aber nicht als Katalog, das man einhalten muss, weil möglicherweise, wenn ich einen Katalog befolge, das ist wie einen Katalog, auch in unseren Gesetzen, in unserem Staat, wenn ich die Straßenverkehrsordnung perfekt einhalte, kann ich trotzdem schuldig werden, weil ich vielleicht das erste Gebot verpasst habe, worin steht, dass ich jederzeit so zu fahren habe, dass ich keine anderen gefährde. Und so ähnlich ist das hier beim Gesetz auch. Die Gebote können helfen, uns Orientierung zu geben. Und deswegen ist die ganze Bibel, inklusive des Alten Testaments und auch der Sachen, die uns da komisch vorkommen, nicht umsonst geschrieben. Es hat Bedeutung, es orientiert uns. Aber ich muss danach fragen, was in der jeweiligen Situation zur Anwendung kommt, was die Liebe gebietet. Schon in Kapitel 5, Vers 5 hatte Paulus geschrieben, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also Gott wünscht sich nicht nur, dass wir nach der Liebe fragen, sondern er hat uns durch seinen Geist diese Liebe von ihm selbst ins Herz gegeben. Und weil er das gemacht hat, darum sind Christen auch in der Lage, von dieser Liebe weiterzugeben und auch in dieser Liebe das eigene Leben und das Leben anderer zu beurteilen. Nur mit Gottes Liebe im Herzen kann ich überhaupt das Gesetz erfüllen. Ohne das geht es gar nicht. Es wäre sonst ein reines Abhaken von Geboten. Und genau das will Gott nicht. Und dies leitet uns gleich zum nächsten Opfer über. Fünftes Opfer: Lebe vorbildlich, rücksichtsvoll und ermutigend. Am Ende von Kapitel 13, da bezieht sich Paulus nochmal auf Kapitel 1. Und das finde ich ganz spannend, weil oftmals aus dem Ende von Kapitel 1 so manche Sachen abgeleitet werden, die angeblich fürs Christsein so wichtig sind. Kapitel 1, da hatte Paulus davon geschrieben, dass sexuelle Begierden im Zusammenhang mit der Vertauschung der Geschlechter, dass das eine Folge der Gottlosigkeit ist. Und hatte dann einen ganzen Lasterkatalog aufgezählt, der ebenfalls Folge der Gottlosigkeit ist. Und das war in Kapitel 1 zunächst einmal einfach als Tatsache beschrieben und überhaupt nicht mit einer Aufforderung verknüpft. In Kapitel 13, die Verse 13 und 14, könnt ihr wieder mitlesen, wenn ihr wollt, Kapitel 13, Vers 13 und 14, da überträgt er das jetzt und zieht daraus Schlüsse und die formuliert er als Aufforderung. Da schreibt er, unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein, damit es vor den Augen anderer Anerkennung findet. Wir wollen nicht an ausschweifenden Festen und Trinkgelagen teilnehmen, keinen Ehebruch begehen, nicht in sexueller Zügellosigkeit leben und uns auch nicht auf Streit und Eifersucht einlassen. Haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Das ist jetzt also die konkrete Anwendung von der Gottlosigkeit, wo er in Kapitel 1 von schrieb. Und wir merken hier schon, indem wir das schreibt, dass es hier ihm nicht darum geht, dass bestimmte Dinge getan oder gelassen werden, sondern es geht ihm auch wieder sehr stark um die Einstellung. Er beginnt ja damit, dass er das Vorbild erwähnt. Paulus begründet das hier mit der Vorbildfunktion, also damit, wie es auf andere wirkt. Wörtlich steht hier in Vers 13, lasst uns anständig wandeln. Und dann kommt die Dinge der Liste, die er denkt, dass sie für Christen wichtig sind, dass sie lassen. Mit dieser Begründung geht es eigentlich nicht mehr darum, wo es geschrieben steht, sondern die Frage ist, was denn in unserer Gesellschaft und in unserer Gemeinde als vorbildlich und anständig gilt. Das ist seine Argumentation. Dementsprechend hat Paulus dann bei seinen Beispielen in Kapitel 14 eine ganz große Freiheit auf die Gebote des israelischen Gesetzes. Obwohl Paulus selbst Israeli ist, obwohl er selbst Jude ist, obwohl er das ist, schreibt er in Römer Kapitel 14 davon, dass sich Christen keine Gedanken machen sollten, wenn sie Götzenopferfleisch essen, was für einen Juden ein Gräuel war. Und Christen sollen sich keine Gedanken darum machen, ob sie alle Feiertage einhalten, obwohl das von Gott angeordnet war. Wie kommt Paulus dazu, diese riesige Freiheit zu haben im Umgang mit den Sachen, die eindeutig geschrieben standen? Also mit Römer Kapitel 14 verstößt Paulus eindeutig gegen das mosaische Gesetz. Er fordert die Judenchristen zum Ungehorsam gegen Gottes Gesetz auf, indem er ihre eigene Gewissensentscheidung und ihre eigene Freiheit zum Maßstab macht. Das ist doch seltsam, oder? Das erfordert ein neues Denken. Und da drehen wir uns jetzt wieder im Kreis. Weil ohne neues Denken und ohne Gottes Geist sind wir ganz automatisch immer wieder in dem Denken, was steht geschrieben und was habe ich gelernt als Kind in meiner Herkunftsfamilie oder in meiner Kultur. Und Paulus möchte uns davon wegbringen. Paulus möchte, dass wir danach fragen, was denn jetzt Gottes Wille konkret ist in unserem Leben, in unserer Situation. Und dass wir nicht mehr schauen, was wurde schon immer so gemacht. Natürlich darf ein Christ nicht alles tun. Paulus schreibt da auch was davon. Er schreibt zum Beispiel in Kapitel 14, Vers 14, dass für einen Christen alles falsch ist, was er für unrein hält. Was er für unrein hält, nicht was unrein ist. Positiv soll ein Christ alles tun, was die Rücksicht auf andere erfordert, also was anderen hilft und was sie ermutigt. Paulus stellt unser Denken völlig auf den Kopf, wo wir normalerweise gerne, als, gerade als Deutsche, klare Regeln hätten. Er schiebt aber die Motivation nach vorne. Mit welcher Motivation tue ich denn etwas? Und mit welcher Motivation tue ich mich gegenüber anderen irgendwie verhalten? Oder mit welcher Motivation lasse ich etwas oder mache ich es? Treibt mich die Liebe Gottes oder treibt mich stur etwas, was in meiner Kindheit in mein Gehirn eingepflanzt wurde oder was ich irgendwo gelesen habe? Fazit: Lerne und argumentiere biblisch, denke und urteile geistlich, liebe und lebe göttlich. Könnte ich jetzt eigentlich eine eigene Predigt drüber halten, mache ich aber nicht, weil wir haben auch schon 11:30. Das Fazit, das ich aus den praxisbezogenen Kapiteln des Römerbriefs ziehe, ist gleich das Fazit von dem gesamten Brief. Ihr findet darum neben den Stellen aus dem Briefschluss hier hinter meiner Gliederung, hinter meinem Gliederungspunkt, auch Stellen aus dem kompletten Römerbrief. Und ich würde mich total freuen, wenn der ein oder andere von euch, den es interessiert, die mal alle nachliest. Ihr werdet überrascht sein, wie sich so ein roter Faden durch die ganzen Römerbrief zieht. Paulus hat von Jesus gelernt, dass die Schriften des Alten Testaments wichtig sind für unsere theologische Urteilsbildung. Und er hat von Jesus gelernt, dass die Schriften ernst genommen werden wollen, dass sie erfüllt werden wollen sogar. Aber er hat auch gelernt, dass sie neu bedacht und interpretiert werden wollen als Christen, im Christsein. Das Alte Testament kann nicht aufgehoben werden und bleibt wichtig und gültig. Aber Paulus zitiert im Römerbrief ständig daraus, nicht um es zu erfüllen. Und er zitiert nicht ständig daraus, weil das die Christen jetzt 1:1 umsetzen sollen, sondern weil es eine lehrmäßige Grundlage ist für das, was er verkündigt. Eine wörtliche Anwendung auf uns heute würde, so verstehe ich Paulus, den Sinn sogar völlig verkehren und könnte im Einzelfall zum Gegenteil von Gottes Absicht führen. So kommt Paulus am Ende seines Briefes zu einer wichtigen Neuinterpretation auch von dem Wort Sünde. Und mich haben so in den letzten Wochen schon, wir haben ja auch so eine Gesprächsgruppe zu Homosexualität und Christsein, da haben mich schon ab und zu mal Leute gefragt, ja, ist denn das und das Sünde? Ist es nicht doch wirklich Sünde? Homosexualität, was auch immer, gibt ja andere Sachen, irgendwo seine Steuererklärung nicht richtig ausfüllen, ist, wenn ich gestern geblitzt wurde, habe ich gesündigt? Interessant, Römer Kapitel 14, Vers 23, da schreibt Paulus, alles ist Sünde, was nicht aus Glauben geschieht. Alles ist Sünde, was nicht aus Glauben geschieht. Also nicht mehr der Verstoß gegen irgendein bestimmtes Gebot ist Sünde, sondern wenn ein Christ entgegen seiner Glaubensüberzeugung handelt, ist es Sünde. Unser Umdenken und die Leitung des Heiligen Geistes ist erforderlich, um das zu verstehen und zu erfassen. Wem klar ist, sich in bestimmter Weise verhalten zu sollen und es nicht tut, der sündigt. Wer dagegen im Glauben an Jesus etwas als richtig erkennt und tut, der sündigt nicht. Und zwar völlig egal, was es konkret ist und ob andere Christen das anders sehen. Das ist kein Freibrief zu tun oder zu lassen, was man selbst mag, denn gemessen werden soll das alles an der Liebe Gottes. Und meine Freiheit hört immer da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt und mir Gottes Liebe gebietet, den anderen höher zu schätzen als mich selbst. Christsein erfordert darum ständiges Beten und Ringen darum, Gottes Willen zu erkennen. Sich vom Heiligen Geist berühren und führen zu lassen und andere Menschen bedingungslos zu lieben. Und das ist weitaus schwieriger, als einen Katalog von Geboten einzuhalten. So ist das Fazit gleichzeitig die Herausforderung für unser Christsein. Für ein aufopferndes Leben. Lerne und argumentiere biblisch, denke und urteile geistlich, aber lebe und liebe göttlich. Amen.